Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast über Bildung und Digitalität. Diesmal in Kooperation mit Cornelsen erkunden wir gemeinsam das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung. Und es wird, vorsichtig formuliert, fundamental. Wir begeben uns auf eine rasante Reise in die Zukunft. Oder zumindest in das, was wir gerade im Moment noch für die Zukunft halten. Seid dabei, wenn wir das Unerwartete erwarten. Kommt mit auf unsere Entdeckerreise. Und los geht's.
Willkommen zurück auf der EduCouch. Mein Name ist Benjamin Heinz und heute geht es, wie in dieser Staffel immer, um KI und Schule. Und heute geht es um das Thema Wissenschaft und KI. Und dafür haben wir einen ganz tollen Gast eingeladen, eine renommierte Wissenschaftlerin auf diesem Gebiet. Und darf ich Ihnen das gleich vorstellen, Professorin Dr. Katharina Scheiter. Sie ist Professorin für digitale Bildung an der Universität Potsdam und ist Mitglied der Arbeitsgruppe Gesellschaftliche und individuelle Auswirkungen von KI-Systemen der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Sie ist außerdem Mitglied des Didaktischen Beirats für Künstliche Intelligenz des Cornelsen Verlags und berät das Bildungsministerium in Brandenburg zum Thema KI und Schule. So, in kurz, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
So, wir fangen mal an mit den Grundlagen, beziehungsweise mit einem Einstieg. KI, Sie forschen ja seit vielen Jahren mit diesem Thema und im Bereich digitalen Bildung. Und ChatGPT hat uns ja vor einigen Jahren ziemlich beschäftigt. Also es war überall in der Presse, in den Medien. Als jemand, der sich da sehr viel damit beschäftigt, mit digitaler Bildung, hat Sie das damals überrascht?
Es hat mich auf jeden Fall überrascht, dass das so schnell und so tiefgreifend sozusagen aufgegriffen wurde. Eigentlich ist das Thema KI im Bildungskontext ja schon relativ lange, also schon seit über 30 Jahren im Forschungsbereich auf jeden Fall ein Thema. Aber dass es jetzt sozusagen in der Praxis auch so schnell angekommen ist, dass alle ausprobiert haben, versucht haben, was kann man damit machen, und dann doch relativ schnell erstaunt waren sozusagen von dem, was möglich ist, vielleicht auch entsetzt waren an manchen Stellen. Das war, glaube ich, nicht vorherzusehen.
Wenn Sie die Auswirkungen von KI auf die Bildung in einem Satz zusammenfassen müssten, wie würde dieser lauten?
Erste Wort, was einem auf jeden Fall einfällt, ist, es hat eine disruptive Wirkung gehabt. Die reicht sozusagen von erwarteten Utopien, dass alles besser wird, bis hin zur absoluten Dystopie, dass wir sozusagen mit dem Bildungssystem dem Untergang geweiht sind.
Ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter mit Bildern. Und ich verzeihen Sie mir jetzt schon für das schiefe Bild vielleicht, aber ich habe mal versucht, ein paar Bilder aufzubauen. Also wenn KI ein Rezept wäre oder in dem Bereich der Küche unterwegs wäre, ist dann KI eher eine neue Zutat im Rezept oder ein neues Küchengerät oder vielleicht sogar eine ganz neue Kulturtechnik?
Ich würde es am ehesten tatsächlich als Küchengerät bezeichnen, indem man ganz viele Sachen sozusagen zusammenmischen kann, neu gestalten kann. Ja, das trifft es, glaube ich, am ehesten.
Sehr schön. Jetzt gehen wir mal weg von den Bildern, werden wieder konkreter und gehen in das Thema praktische Anwendungen. Wenn Sie sich mal jetzt vorstellen, ich meine, Sie forschen ja im Bereich digitaler Bildung, Sie können sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, völlig überlastete Lehrkraft, die von der Schule, von dem Alltag gestresst ist. Wenn Sie dir nur ein KI-Tool zur Verfügung stellen könnten, um es ihr Erleichterung zu verschaffen, welches wäre das und warum?
Ich denke am ehesten tatsächlich alles, was mit generativer KI zu tun hat. Da sehe ich die größten Entlastungsmöglichkeiten, sei es bei der Entwicklung von Unterrichtsmaterialien, bei der Korrektur von Aufgaben oder eben auch bei unterrichtsfernen Aufgaben wie der Zusammenstellung der Checkliste für die Klassenfahrt oder bei dem Schreiben eines Elternbriefes. Da sehe ich sozusagen gerade bei diesen sprachbasierten KIs, die selber Texte zu vorgegebenen Themen formulieren können, tatsächlich die größte Entlastungsmöglichkeit.
Und wenn jetzt Lehrkräfte anfangen wollen, KI zu verwenden, da gibt es ja relativ viel auf dem Markt. Wenn Sie jetzt sozusagen das so ein bisschen clustern würden und so Qualitätsmerkmale vielleicht auch definieren würden, welche Qualitätskriterien würden Sie einer Lehrkraft an die Hand geben, um zu unterscheiden können, was bringt mir was, was kann ich einsetzen? Gibt es so Qualitätsmerkmale oder auch so ein bisschen Clusterung? Was kann ich da überhaupt nutzen?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das sozusagen selber als Lehrkraft auf den ersten Blick erkennen kann, was gut ist. Es gibt natürlich jetzt inzwischen eine Reihe von KIs, die auf geprüfte Inhalte beispielsweise zurückgreifen. Das scheint mir ein wesentliches Merkmal auch zu sein. Dann sehen wir sozusagen diejenigen Tools, die sozusagen schon in der dritten oder vierten Version dabei sind, die haben schon viele von den Kinderkrankheiten ausgemerzt. Aber ich würde tatsächlich auch empfehlen, mich erstmal zu informieren. Es gibt ja unheimlich viele Informationen auch im Netz, wo man gucken kann, was nutzen andere schon, was haben die für Erfahrungen gemacht. Und da sieht man schon, dass sich die Spreu so ein bisschen vom Weizen trennt. Was ich immer empfehlen würde, ist das Ausprobieren. Also einfach mal das damit rumspielen, gucken, was kann ich damit erreichen mit den typischen Anforderungen, die sich mir im Alltag stellen und wie gut sind da die Antworten. Dann muss man immer noch mal gucken, hat es vielleicht an mir gelegen, dass ich es nicht richtig verwendet habe. Da muss man sich schlau machen, wie sieht ein gutes Prompting aus. Aber wenn ich das sozusagen umgesetzt habe und die Antworten sozusagen immer noch nicht zufriedenstellend sind, auch bei mehrfachen Versuchen, dann muss man vielleicht da eher die Finger von lassen.
Vielleicht Stichwort ausprobieren. Sie haben es schon genannt. Wenn Sie jetzt mal in Ihren eigenen Forschungsalltag gucken, was sind denn Ihre Daily Driver oder Ihre Ihr Lieblingstoolset? Welche KIs nutzen Sie und wofür und warum?
Also tatsächlich nutze ich viel Übersetzungstools. Das ist für mich eine sehr, sehr hilfreiche Sache, weil ich häufig in der Situation bin, dass ich einen und denselben Text, die gleiche E-Mail an deutsche Kollegen oder deutschsprachige Kollegen schreiben muss oder eben englischsprachig. Das mache ich inzwischen auf keinen Fall mehr händisch. Ich gucke immer noch mal drüber. Tatsächlich nutze ich es auch, um Texte zu vereinfachen. Man neigt ja als Wissenschaftlerin schon dazu, immer sehr, sehr komplex und in verschachtelten Sätzen zu schreiben. Das heißt, gerade die Texte, die sich an eine nicht wissenschaftliche Öffentlichkeit richten, die gehen in der Regel auch noch mal in ein Tool durch, um sozusagen sicherzustellen oder einen Text besser zu machen, ohne dass der ins Lektorat noch mal unbedingt muss. Das sind so Anwendungen. Es gibt eine Reihe von Anwendungen tatsächlich für die Wissenschaft, die ich auch regelmäßig nutze für Recherchezwecke, also gerade Literaturarbeit, da gibt es inzwischen eine Reihe von sehr spezifischen Anwendungen, die gut sind. Ich bin nicht so ein großer Freund, aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich da keinen richtigen Zugang habe zu den bildgenerierenden KIs. Ich glaube, das ist aber eher ein persönliches Ding, dass ich da nicht so richtig den Draht zu finde. Ich arbeite tatsächlich viel mehr mit Large Language Modellen.
Was ist Ihr meistbenutzter Prompt?
Der meistbenutzte Prompt, den ich nutze, ist vielleicht tatsächlich so etwas wie generiere mir ein Beispiel für oder eine Aufgabe für. Das sind, glaube ich, sozusagen am ehesten die Anwendungen, die ich nutze, weil ich es gut finde, so ein bisschen Inspiration zu bekommen, in welche Richtung ich weiterdenken kann. Es ist noch nicht mal so, dass ich das dann eins zu eins übernehme für die Lehre beispielsweise, sondern einfach, um eine Idee zu bekommen, in welche Richtung kann ich selber weiterdenken.
Ich glaube, da kann man sich was mal davon abschauen. Ich finde es immer ganz gut, mal ganz konkret sich zu überlegen, wie nutzt man eigentlich selber KI und was sind so die Prompts, die man eigentlich am häufigsten nutzt, weil manchmal hilft es einem selber auf Ideen zu kommen. Was benutzt der andere? Wie benutzt der andere KI? Ich meine, das mit einem Besetzen, das kennt ja jeder. Aber das ist ja ganz interessant. Letztes Jahr, da war haben wir eine spannende Veranstaltung gemacht in einem Kino und da durfte ich mit einigen Schülerinnen und Schülern sprechen. Und da ging es auch um KI und das ganz Interessante war, dass tatsächlich einige dieser Schülerinnen und Schüler mir wirklich erzählt haben, das fand ich wirklich bezeichnend, dass sie Angst haben, dass sie durch KI bestimmte Skills verlernen oder erst gar nicht erlernen. Irgendwie auch Fachwort, irgendwie Skillskipping und gibt es auch, glaube ich, einige Forschung schon dazu. Aus Ihrer Sicht als Psychologin, sind diese Befürchtungen sozusagen, steckt da was dahinter, hat das Hand und Fuß? Und gibt es vielleicht auch Methoden, dass das nicht passiert?
Also die Angst hat es ja schon immer bei digitalen Technologien gegeben. Ich sage nur Einführung des Navigationssystems. Wir verlieren die Fertigkeiten sozusagen, uns selber zu orientieren und eine Landkarte zu nutzen. Einführung des Taschenrechners. Wir verlieren die eigenen Rechenfertigkeiten. Da ist natürlich etwas dran, wenn ich sozusagen nur noch mit dem Tool arbeite und gar nicht mehr selber sozusagen die Gelegenheit habe, die Fertigkeit selber zu erwerben. Also wenn ich mir nur noch meine Texte von dem Tool schreiben lasse ohne und die dann eins zu eins sozusagen so als Lösung übernehme, dann kann es tatsächlich zu so etwas kommen wie De-Skilling oder ja, dem Nichterwerb oder dem Verlernen sozusagen von Fertigkeiten. Aber das liegt natürlich auch an uns, wie wir KI verwenden. Ich finde es immer ganz interessant. Es gibt zumindest anekdotische Evidenz, dass gerade diejenigen Schülerinnen und Schüler, die mehr Vorwissen haben und eigentlich bessere Fertigkeiten mitbringen in einem bestimmten Fach, häufig KI relativ sparsam einsetzen und sehr gezielt nur einsetzen, während die schlechteren Schülerinnen und Schüler tatsächlich sozusagen die Antworten 1:1 übernehmen, die eine KI liefert. Und da liegt natürlich eine große Gefahr drin, weil damit Bildungsunterschiede und Vorwissensunterschiede vielleicht noch viel größer werden, obwohl ja die Erwartung immer ist, dass wir damit vielleicht auch Bildungsunterschiede eher reduzieren können.
Das steckt jetzt ganz viel drin, was Sie da beantwortet haben. Vielleicht gehe ich mir auf den einen Punkt ein. Heißt es zum Beispiel jetzt Bezug auf zum Beispiel Grundschule, Primarstufe, heißt, sollte man da vielleicht KI nicht anwenden, damit gewisse Grundfertigkeiten wie Rechnen, Lesen, Schreiben, solche Geschichten, dass man die erstmal erlernt, so wie so Basics sind und man fängt erst zum späteren Zeitpunkt an, KI zu nutzen? Oder?
Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen unterscheiden, von was für einer Art von KI wir eigentlich sprechen. Ich wäre tatsächlich eher skeptisch, wenn es um den Einsatz generativer KI in der Grundschule geht, wo ich also mir die Lösungen generieren kann. Da sehe ich tatsächlich eine gewisse Gefahr, dass die Kinder sozusagen gar nicht mehr rechnen können oder den Erwerb sozusagen von mathematischen Grundfertigkeiten absolvieren, sondern das alles in die KI auslagern. Jetzt gibt es aber dann natürlich eine Reihe von KI-basierten, zum Beispiel adaptiven Bildungssystemen, wo ich gezielt sozusagen Rechenfertigkeiten oder auch Sprachfertigkeiten, Lesefertigkeiten erwerben kann. Und deswegen würde ich niemals sagen, pauschal gehört KI nicht in die Grundschule, sondern bestimmte Anwendungen, da muss man vorsichtig sein, ob man sie überhaupt einsetzt oder wie man sie auch einsetzt.
Also das Klassische, es kommt drauf an.
Ja, leider ja.
Das ist nicht so leicht. In anderen Punkten haben Sie auch schon angesprochen, das Thema Digital Divide oder auch Bildungsungerechtigkeit oder Bildungsgerechtigkeit, wenn man es gut hinkriegt. Das ist ein kritischer Punkt, den Sie auch schon angesprochen haben, dass wenn verschiedene Nutzungsszenarien, die einen können es gut, die anderen schlechter und dass dadurch natürlich auch nochmal ein Gefälle entsteht. Wie kann man das denn schaffen, dass das nicht passiert? Also dass wir es wirklich schaffen, weil ich meine, eigentlich liegt ja in der KI das Potenzial, dass man sehr gut differenzieren kann, dass man wirklich auch sagen wir mal, schwächere und stärkere Schüler sozusagen individuell fördern kann. Das steckt ja eigentlich in der Technologie auch drin, dass das geht. Wie schaffen wir es, dass wir in dem Punkt für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen und nicht diesen Digital Divide noch weiter aufmachen?
Der erste Schritt, den wir schaffen müssen, ist, dass erstmal alle Schülerinnen und Schüler den gleichen Zugang zu KI haben und es nicht darauf hinausläuft, dass vielleicht auch diejenigen aus einem etwas privilegierteren Haushalt den Zugang zu den besseren Tools bekommen, im Nachmittagsmarkt sozusagen noch zusätzliche KI-Bildungsangebote nutzen können, während Schülerinnen und Schüler mit etwas schwächerem Hintergrund diesen Zugang nicht haben. Das heißt, das muss Schritt 1 sein. Das bedeutet eigentlich, dass sozusagen der Zugang über die Schulen geschaffen werden muss. Und Schritt 2 ist dann die Frage der richtigen Nutzung. Die muss angeleitet werden. Da weise ich immer gerne darauf hin, dass so diese Idee der Digital Natives eben nicht existiert, sondern auch wenn Kinder und Jugendliche wahrscheinlich bei der Nutzung dieser Tools auf den ersten Blick erstmal viel fitter wirken als wir Erwachsene, heißt das noch lange nicht, dass sie didaktisch sinnvoll nutzen. Und das muss angeleitet werden. Und dann müssen wir sozusagen entsprechende Szenarien im Unterricht gestalten, die tatsächlich auch wirklich allen die Möglichkeit bieten, ihr eigenes Lernpotenzial weiter zu entfalten. Beispielsweise, indem man differenzierende Aufgaben anbietet. Aber eben immer mit der entsprechenden Unterstützung durch die Lehrkraft. Das heißt, wir dürfen nie davon ausgehen, dass KI allein den Effekt macht. Das wissen wir auch tatsächlich schon bei adaptiven Lernsystemen. Funktioniert das auch nicht, sondern sie müssen sinnvoll in den Unterricht eingebettet sein.
Das heißt, einerseits ist das eine Thema ist der Zugang. Habe ich verstanden. Und der andere Aspekt wäre sozusagen, dass man die Lehrkraft in die Lage versetzt, sozusagen die einzelnen Schüler auch in Bezug auf ihre KI-Kompetenzen so zu fördern, dass jeder das volle Potenzial da rausholen kann.
Genau. Und dazu gehört eben auch, dass man vor den Herausforderungen im Umgang mit KI, insbesondere generativer KI, warnen muss und Schülerinnen und Schülern eben klar macht, dass sie nicht einfach unreflektiert eine Antwort einer KI, eines KI-Tools eins zu eins übernehmen sollten, sondern dass sie das überprüfen müssen, gegenchecken müssen mit anderen Quellen. Und dafür brauchen sie eben auch eigenes Wissen. Das heißt, es reicht nicht aus, wenn vermeintlich das KI-Tool das Wissen hat, sondern ich muss das auch selber im Kopf haben. Nur dann kann ich die Gültigkeit einer Aussage eines KI-Tools überhaupt einschätzen.
Die nächste Frage geht so ein bisschen in ein Thema, was ein bisschen aktueller ist. Ich meine, unsere Folgen werden auch manchmal über einen längeren Zeitraum gehört. Aber in der vergangenen Woche wurde der sogenannte politische Dreifach-Wumms verkündet. Mal schauen, wie wir auf das Thema in ein paar Monaten blicken, wie wir das dann auftaucht in den Podcast, wie man das dann darüber resoniert. Aber in diesem neuen Sonderfonds wurde auch eben Gelder für die Bildungsinfrastruktur zumindest angekündigt. Was dann daraus passiert, das werden wir dann sehen. Aber wenn wir mal annehmen, wir hätten das Geld und das würde bereitgestellt, wo sollten denn diese Gelder im Bereich KI und Bildung am dringendsten investiert werden, damit es was bringt?
Wir haben immer noch keine anständige Infrastruktur im Sinne von Hardware, zumindest nicht für alle Schulen und nicht flächendeckend. Das heißt, das wird sicherlich nochmal eine Aufgabe bleiben, denn nur mit anständiger Hardware können wir überhaupt diese Tools nutzen. Ich fand die Idee gut, wie es beispielsweise Bayern gelöst hat, so eine Art KI-Fonds sozusagen einzurichten für die Schulen, wo die Schulen auch die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, was ist eigentlich für ihre Zwecke, für ihre Belange am sinnvollsten. Ich habe den Eindruck, wir sind relativ weit bei der Nutzbarmachung allgemeiner generativer Anwendungen. Das heißt, da entsprechende Schnittstellen bereitzustellen. Das wird wahrscheinlich auch im Digitalpakt, ja sozusagen noch im alten Digitalpakt gelöst werden. Und da gibt es auch schon eine Reihe von Anwendungen. Ich finde dieses Thema spezifische Lernanwendung, adaptive Lernsysteme, ist etwas, wo wir noch besser werden müssen und noch mehr Grips entwickeln und auch reinstecken müssen, weil ich eben nicht glaube, dass einfach sozusagen ein Chatbot die fachliche Expertise eines Didaktikers ersetzen kann, um solche adaptive Lernsysteme zu gestalten. Ich vermute, dass das einfachere Zugangstor in die Schulen tatsächlich bei der Entlastung der Lehrkräfte liegt. Das heißt, je mehr man dort auch an Möglichkeiten investiert, dass Lehrkräfte von ihren vielfältigen Aufgaben entlastet werden, vor allem von den Zeitfressern entlastet werden. Und da bietet KI eben gute Möglichkeiten. Desto mehr Zeit steht ihnen zur Verfügung für wichtige pädagogische Arbeit. Und den Punkt halte ich für wichtig. Der fällt manchmal in der Diskussion so ein bisschen runter, weil der Fokus sehr stark auf den Schülern liegt. Aber letztendlich profitieren die Schüler am Ende auch von der Entlastung der Lehrkräfte.
Absolut, dann haben die Lehrkräfte mehr Zeit für ihre Schüler und können dann individuell fördern. Ich würde mal eine kleine schnelle Runde, habe ich es genannt, einbauen. Ich nenne jetzt verschiedene Schulfächer und Sie sagen mir spontan, wie stark dieses Fach von KI in den nächsten 5 Jahren verändert wird, von einer Skala von 1 kaum und 10 absolut revolutionär und vielleicht kurz in 2 Sätzen, inwiefern Sie das meinen. Ich fange mal an mit Mathematik.
7. Es ist ein sehr stark strukturiertes Fach, zumindest bei vielen Inhalten, und bietet da einfach großes Potenzial für adaptives Feedback. Und da sehen wir auch einfach schon, dass da die Entwicklung relativ schnell voranschreitet.
Deutsch.
Deutsch ist sicherlich auch ein 7er Fach, und zwar in vielerlei Hinsicht. Also wir haben hier die Vorteile von Essay-Korrekturen, adaptivem Feedback auch. Wir haben aber vielleicht auch die größten Herausforderungen, wenn es darum geht, wie erwerben Kinder Schreibkompetenzen, die sie auch unabhängig von der Verfügbarkeit einer KI dann auch wirklich nutzen können und zeigen können.
Jetzt wird es wild, Kunst?
Ich glaube, bei Kunst viel mehr, als wir eigentlich denken. Mhm. Also ich würde nicht vielleicht auf eine 7 gehen, aber doch auf eine 5. Wir sehen das tatsächlich auch gerade bei uns im Kompetenzverbund Lernen Digital. Da gibt es eine Reihe von Kunstprojekten, die beispielsweise KI einsetzen für Bildanalyse, für Generieren von Bildern, für neue kreative Ausdrucksformen. Da steckt, glaube ich, viel mehr Potenzial drin, als wir glauben.
Und im Sportunterricht?
Auch da tatsächlich, wenn ich an sowas denke wie Bewegungsanalyse, was für den Sport wichtig ist, also videobasierte Bewegungsanalyse. Da ist, glaube ich, noch viel mehr, aber insgesamt bezogen auf das Thema Digitalität, die Diskussion, wie viel Digitalität wollen wir im Sportunterricht und wie viel brauchen wir aber auch diese physische Erfahrung. Ich glaube, da wird es noch langsamer vorangehen, vielleicht mit einer kleinen Anzahl von sehr spezifischen Anwendungsfällen. Ich gebe mal eine 3.
Und sind wir bei den Fremdsprachen über 7?
Das denke ich auf jeden Fall. Also Übersetzungstools sind einfach so ausgereift inzwischen, dass wir da auch in ganz andere Szenarien gehen können. Ich kann mit einer KI in Französisch, Spanisch oder sonst was mich unterhalten, kann Sprachkompetenzen trainieren. Ich glaube, dass wir werden eine Diskussion darüber bekommen, was wir selber können müssen als Fremdsprachen im Fremdsprachenkontext und was die KI für uns erledigen kann. Aber ich bin immer noch zuversichtlich, dass Spracherwerb und die Fähigkeit, sich in einer Fremdsprache ausdrücken zu können und zu kommunizieren zu können mit Einheimischen in dem Land, dass das eine sehr zentrale Fertigkeit bleiben wird.
8?
Ja, tatsächlich. Okay. Ist ein gutes Angebot.
Sehr gut. Wir sind jetzt schon mitten in der Zukunft eigentlich angekommen. Das wäre auch der 4. Gesprächsblock, der letzte. Wenn wir uns die Schule im Jahr 2030 vorstellen, welche 3 Dinge, meinen Sie, werden sich vielleicht durch KI am stärksten verändert haben? Und was wird vielleicht überraschenderweise auch genauso bleiben, wie es heute ist?
Ich könnte das mal böse sein. Also das Bildungssystem in Deutschland ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass es so zu der ganz dynamischen Sorte gehört. Das heißt, die Frage ist erstmal, was hat sich wirklich bis 2030 verändert? Und ich würde vielleicht noch etwas vorwegschieben, das liegt in unserer Hand, wie das Bildungssystem sich verändert. Wir können das mit KI gut machen und können die Potenziale wirklich sinnvoll einbringen. Und ich finde, es gibt eine Menge Potenziale. Wir können es aber auch richtig gegen die Wand fahren, wenn wir diese Tools unkritisch, unreflektiert einsetzen und uns zu wenig Gedanken über die didaktischen Voraussetzungen machen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, wir machen es gut, wir kriegen es irgendwie hin. Dann würde ich denken, ist für Lehrkräfte mehr Zeit für wesentliche Aufgaben, für pädagogische Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, auch für Schulleitungen, für Schuladministrationen. Da sehe ich tatsächlich großes Potenzial für Entlastung von vielen Routineaufgaben. Ich glaube, wir sehen mehr adaptive Lern- und Übungssysteme, mit denen Schülerinnen und Schüler eigenständig lernen können, aber auch vielleicht mehr Szenarien für selbstregulierte Lernsituationen, wo Schülerinnen und Schüler direkt zum Beispiel mit einer KI interagieren und sich eigenständig sozusagen Dinge neu erschließen. Bei dem letzten weiß ich nicht so recht, ob es sozusagen ein Wunsch oder tatsächlich eine Erwartung ist. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr differenzierte Lehr-Lern-Szenarien sehen. Das heißt, von der KI-freien Unterrichtsstunde bis hin zu dem Szenario, wo Schülerinnen und Schüler kreativ, konstruktiv mit unterschiedlichen Tools angeleitet arbeiten und ganz innovative neue Szenarien verfolgen. Und ich glaube, das rauszufinden, wann welches Szenario für welchen Inhalt, für welche Schülerinnengruppe das Beste ist, das wird sozusagen die One-Million-Dollar-Question.
Das könnte natürlich die letzte Frage sein. Ich würde aber noch mal eine rein praktische Frage stellen wollen. Wenn wir jetzt unsere Hörerinnen uns vorstellen und da gibt es jemand unter denen, die wirklich noch nicht weiß, wie sie anfangen soll, mit welcher KI könnte man anfangen, um sozusagen wirklich Low-Level anzufangen, um zu sagen, ich habe wirklich noch nicht so viel Erfahrung, ich möchte mal loslaufen?
Naja, ich denke, tatsächlich ist dann so etwas wie ein Large-Language-Modell, also ehrlicherweise ChatGPT oder die verschiedenen Varianten von ChatGPT, die wir inzwischen auf dem Markt haben, tatsächlich ein guter Ausgangspunkt, weil man da erstmal die ganze Bandbreite kennenlernen kann. Ja, das Tool ist sozusagen so in dieser Form nicht in der Schule verwendbar, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Aber um sich selber damit mal vertraut zu machen und einfach mal auszuprobieren, was habe ich so im Alltag für Fragen, die sich mir stellen, und was passiert, wenn ich mal die KI frage, wie gut finde ich die Antworten, um auch mal in diesen Modus reinzukommen, wie arbeite ich denn mit einer KI zusammen? Es geht ja nicht darum, die KI gibt mir eine Antwort und die übernehme ich dann und finde die Antwort so lala oder vielleicht sogar schlecht, sondern es geht darum, wirklich sozusagen ko-konstruktiv mit der KI zusammenzuarbeiten, gemeinsam an der möglichst besten Lösung zu feilen. Und das muss man, glaube ich, erproben, wie man da sich sozusagen schrittweise annähert an die bestmögliche Antwort, die man bekommen kann.
Damit vielen Dank für das spannende Gespräch. Wenn euch die Folge gefallen hat, also deswegen wende ich mich jetzt wieder an die Hörerinnen und Hörer, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns weiterempfehlen. Und wenn Sie sich wundern, warum hier ab und zu mal der Lautsprecher ging, wir sind nehmen heute in der Nähe von der Charité auf. Das heißt, deswegen kann schon sein, dass es hier ab und zu mal Sirenen gab. Aber nicht wundern, es ist keiner verletzt worden während des Podcasts. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag.